du bist mächtig, es zu erhöhen. Herr, du bist prächtig, und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit erstrahlt in Ewigkeit. Denn du warst der Herr vor aller Zeit. Herr, du bist König auf deinem Thron. Herr, du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn. Deine Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nicht mehr los. Großer Gott, du hast dich klein gemacht. Du starbst für mich und liebst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und rettest mich, mächtiger Herr. Herr, du bist mächtig, bist hoch erhöht. Herr, du bist prächtig, und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit erstrahlt in Ewigkeit. Denn du warst der Herr vor aller Zeit. Herr, du bist König auf deinem Thron. Herr, du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn. Herr, deine Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nicht mehr los. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich, und riefst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und rettest mich. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich, und riefst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und rettest mich, mächtiger Herr.
Liebe Freunde und liebe Zuhörer, ich darf Sie alle ganz herzlich zu diesem besonderen Ostersonntag grüßen und Sie willkommen heißen und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ostern 2020, dieses Jahr so ganz anders. Ohne das beliebte Osterfrühstück, das sonst viele Gemeinden im Christusbund anbieten. Ohne die schönen Begegnungen mit Menschen, die wir in diesen Tagen vermissen und die aufgrund der Kontaktbeschränkungen uns einfach untersagt sind. Ausfallen mussten leider auch unsere Kurzbibelschulen, die Freizeiten über Ostern. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen Osterurlaub geplant und jetzt muss er darauf verzichten. Oder es fällt auch der große Familienbesuch aus. Manch einer mag ja froh darüber sein. Ich hatte zum Beispiel meiner Familie und meiner Mutter zu Weihnachten einen Osterurlaub geschenkt. Und wir hatten uns alle darauf gefreut, Aber irgendwie habe ich jetzt auch ein teures Weihnachtsgeschenk eingespart. Auch wenn manches heute vielleicht anders abläuft, wie wir es geplant hatten, so haben wir dennoch Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Denn bei allen Veränderungen und auch bei allen vielleicht Beschränkungen ist doch eins gleich geblieben. Nämlich die Tatsache, die Christen sich am Ostermorgen zurufen und in Erinnerung rufen, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine frohe Botschaft und was für eine Hoffnungsbotschaft in diese Zeit hinein, in diese Tage der Unsicherheit, von den bangen Warten, dem, was da vielleicht kommt. Wir wissen nicht, wie das alles wird, wann die Schulen wieder öffnen, die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, wenn man sich oder andere durch eine App auf dem Handy schützen soll. Viele von uns erleben diese Zeiten mit gemischten Gefühlen, so geht es mir auf jeden Fall. Man genießt auf der einen Seite die Entschleunigung des Alltags, die Sitzungen oder die Gemeindebibelschulen, die jetzt per Videokonferenz ablaufen, so ganz ohne lange Anfahrtszeiten. Und dann sage ich Amen und mit einem Klick bin ich zu Hause. Das hat irgendwie schon auch was. Und wenn man dann doch mal mit dem Auto unterwegs ist, dann staunt man über die staufreien Straßen. Und man freut sich über die günstigen Spritpreise, obwohl der Tank so gut wie nie leer wird. Auch als Familie genießen wir die gemeinsamen Mahlzeiten. Endlich sind mal wieder alle zum Essen beisammen. Und vieles kann und darf man genießen. Und doch sind es Notzeiten, die uns bedrängen. Kaum ein Gespräch oder eine Nachrichtensendung, in dem es nicht um das Wort mit dem C Corona geht. Sorgen steigen auf, Fragen stehen im Raum, ob wir nicht wirtschaftlich erst recht vor einer großen Krise stehen. Viele Menschen haben Kurzarbeit, erleben finanzielle Einbußen, haben Sorgen um den Arbeitsplatz, um ihren Wohlstand. Nicht zu vergessen die reale Gefahr auch einer Infizierung oder einer Krankheit. Die Welt, sie scheint äußerlich wie lahmgelegt, aber innerlich ist sie doch voller Unruhe, Unsicherheit und Unwissenheit. Und hier wollen wir füreinander beten. Wir wollen für die Menschen beten, dass sie bewahrt bleiben, gerade auch für das medizinische Personal in Krankenhäusern oder Pflegehäusern. Wir wollen beten, dass Menschen die Auferstehungshoffnung von Ostern kennenlernen, verstehen lernen und dass sie auch inneren Herzensfrieden im Glauben an Jesus Christus finden. Deswegen lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Ostern feiern dürfen. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Ja, du lebst. Und wenn auch unser gesellschaftliches und alltägliches Leben vielleicht unsicher geworden ist, in dir, Herr Jesus, da haben wir Geborgenheit. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du bist auferstanden und du hast jedem Menschen damit die Möglichkeit zum ewigen Leben geschaffen. Und Herr, wir danken dir für die vielen Menschen, die gerade in unserem Land sich in Krankenhäusern, Pflegediensteinrichtungen, Lebensmittelläden und anderen Einrichtungen treu einsetzen. Herr, bewahre sie vor Krankheit, vor Infektionen. Schenke ihnen Kraft und Beistand und auch die nötigen Mittel, die sie brauchen. Gib Gnade und Weisheit den Verantwortlichen in unseren Regierungen, dass sie kluge und weise Entscheidungen treffen. Und Herr, erbarme dich über uns Menschen. Lieber Vater, wir wollen dich herzlich bitten, dass in diesen Tagen Menschen Jesus Christus kennenlernen und eine lebendige Glaubensbeziehung zu dir bekommen. Wir wollen diesen Ostergottesdienst in deinem Namen feiern, ja, mit geistlichen Liedern dich preisen und ehren und wir wollen gemeinsam auf dein Wort hören. Amen. Ja, nun darf ich Sie einladen, gemeinsam auf ein Lied zu hören oder, wenn Sie Freude haben, sogar mitzusingen. Wir wollen gemeinsam das Lied hören und singen. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Haben Sie die Freiheit, ruhig daheim mitzusingen. Genieren Sie sich nicht, es sieht und hört ja keiner zu. Herzlichen Dank auch an das Musikteam vom Christusbund in Waldenbuch, die sich für diese Feiertage vorbereitet haben und bereit waren, diesen Gottesdienst musikalisch zu umrahmen. Vielen herzlichen Dank. Aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen wurden die Lieder zu einem anderen Zeitpunkt als die Predigt aufgenommen.
Für alle das Ende, auch dann, wenn man noch die Gräber verzieht. Doch unser Herr lebt und man kann ihm begegnen, die ganze Welt wird von ihm regiert. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode ist die Macht genommen. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr.
Wurde gesehen, man hat ihn gesprochen, er aß mit den Jüngern Fische und Brot. Hat ihnen Auftrag und Vollmacht gegeben,
dem Petrus half er aus seiner Not. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode. Nicht leeren Worten zu glauben, so wie er gesagt hat, ist es geschehen. Nun ist er der Sieger, der Fürst allen Lebens. Wenn er ruft, werden wir auferstehen. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode ist die Macht genommen. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr.
So wollen wir unser Leben ihm lieben, ihm dienen und ihm gehorchen allein. Der Kommende wird auch das letzte Wort sagen, er wird der Richter und Herrscher sein.
Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode.
Wir wollen gemeinsam auf das Lukas-Evangelium hören, in dem uns das Wunder der Auferstehung Jesu berichtet wird. Und ich darf Sie dazu einladen, in Ihrer Bibel mitzulesen aus Lukas Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber, frühmorgens, kamen sie, gemeint waren die Frauen, zur Gruft und brachten die Spezereien, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein vor der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es begab sich, als sie deswegen ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war und sagte: Des Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überantwortet und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das allen, den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria, Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter. Sie und die übrigen sagten dies den Aposteln. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, er lief zur Gruft, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen und ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Letzten Sonntag war ich bei einem Spaziergang früh morgens unterwegs und war auf dem Friedhof und besuchte die Gräber von denen, die ich in den letzten Jahren mit bei der Beerdigung begleitet habe. Es war äußerlich still, leise, alles ruhte. Auf manchem Grabstein war zu lesen, hier ruht in Frieden. Und doch musste ich mich erinnern, wie sehr Menschen gerade im Angesicht des Todes voller innerer Unruhe und Unsicherheit und Ungewissheit an einem offenen Grab stehen. Sie haben keine Hoffnung über das, was nach dem Leben kommt. Sie haben keine Gewissheit, ob sie selbst oder ihre Angehörigen die Ewigkeit einmal im Himmel verbringen werden oder nicht. An Ostern, da führt uns der Herr Jesus auf seinen Friedhof, an seine Grabstätte. Als die Frauen am frühen Morgen an das Grab Jesu kamen, da war es auch still. Es war leise. Alles ruhte. Aber der, der in Frieden ruhte, war nicht da. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist die frohe Hoffnungsbotschaft von Ostern. Das Grab ist leer. Für die Frauen ein Schock. Aber nein, es ist der Grund zur wahren Freude. Ein Grund zur Gewissheit, dass Jesus den Tod entmachtet hat. Ist er am offenen Grab, da lernen wir etwas von der Liebe Gottes. Die Liebe des Retters, sie hat über den Tod triumphiert. Und wie Jesus am Kreuz den Tod besiegt und uns errettet hat, das sehen wir an dem offenen Grab Jesu. Wir wollen gemeinsam das nächste Lied hören und singen, die Liebe des Retters, und ich lade Sie ein, Gott dafür zu danken und mit Herzen dieses Lied mitzusingen.
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schultern nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Wetters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst.
Wir wollen in diesen Ostersonntag starten mit dieser Predigt, mit Jesus sterben und leben. Das Thema klingt vielleicht etwas sonderbar und mag irritieren. Denn wer will schon sterben und dann erst leben? Und schließlich als Christen haben wir ja gelernt, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir leben. Was ist also damit gemeint? Mit Jesus sterben und leben. Dazu wollen wir einen Bibeltext aus dem 2. Timotheus Kapitel 2 betrachten. Es ist kein klassischer Auferstehungstext, aber was Paulus hier schreibt, gründet sich ganz und gar auf die Tatsache der Auferstehung. Kaum ein anderer Apostel hatte die Auferstehung in seinem praktischen Glaubensleben so präsent wie der Apostel Paulus. Denken wir nur an die Apostelgeschichte. Da war die Auferstehung das zentrale Thema seiner Verkündigung. In den Briefen, da hat er die Richtigkeit und Wichtigkeit dieser Tatsache erklärt. Und jetzt, in diesem 2. Timotheusbrief, hinterlässt Paulus sein geistliches Vermächtnis. Es ist sein letzter Brief, den er schreibt. Ein sehr persönlicher Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, circa 67 nach Christus. Paulus war wegen dieser harten Christenverfolgung durch den Kaiser Nero in Rom im Gefängnis. Wir erfahren, dass er wegen der Botschaft der Auferstehung in Ketten lag. Und wir wissen auch, dass er unmittelbar vor dem Tod, also seiner Hinrichtung, stand. Und aus dieser Situation heraus ermutigt nun Paulus seinen Mitarbeiter und nicht nur ihn, sondern auch uns heute, unerschrocken am Glauben an Jesus festzuhalten, egal was da kommen mag. Paulus richtet den Blick auf die Auferstehungshoffnung, ja auf die Herrlichkeit, und er ruft den Auferstandenen ins Gedächtnis. Wir wollen gemeinsam 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 13 lesen und besonders auf die Verse 8 bis 13 achten. Ich lade Sie ein, wieder mit Ihrer Bibel selbst den Text mit zu verfolgen. Du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun leide Ungemach als ein edler Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn auch jemand sich an Wettkämpfen beteiligt, wird er nicht gekrönt, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der den Acker bebaut hat, hat den ersten Anspruch an die Früchte. Bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Einsicht in alles geben. Haltet im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, aus Davids Samen, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Ungemach leide, sogar in Ketten bin wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen, das in Jesus Christus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit dieser Text. Vier Punkte oder Gedanken möchten uns durch diesen Abschnitt begleiten. Das erste ist aussichtslos und doch voller Hoffnung. Das zweite, einsam und doch nie allein. Das dritte, Endzeit und doch Rettungszeit. Und das vierte, untreu und er bleibt doch treu. Der erste Gedanke, der mir in der Vorbereitung auf diesen Text kam, aussichtslos und doch voller Hoffnung. Der alte Paulus saß in einer aussichtslosen Situation, in einem kalten Kerker in Rom gefangen, gebunden an Ketten. Das Todesurteil war über ihm bereits verhängt, aber er war in dieser ganzen Ausgangssperre doch verbunden durch Briefe, die er schreiben konnte. Viele und viel hatte der alte Missionar bis dahin aufgrund seines Glaubens an Jesus erlitten. Da waren Spott, da waren Verfolgungen, da waren Misshandlungen. Und nun war er am Ende seines Lebens angekommen. Man könnte sagen, Paulus stand vor den Toren der Ewigkeit. Für viele Menschen ein Grund voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Für Paulus war es die Erfüllung seines Glaubens. Wir alle erleben das doch selbst in unserem eigenen Leben. Wenn wir in schwere Zeiten kommen, wo Situationen aussichtslos erscheinen, dann ringen wir um Hoffnung. Das sind Zukunftsängste. Da erleben wir tiefe Depressionen von Menschen, die geplagt werden, die kein Licht am Horizont mehr sehen. Sorgen, Unsicherheiten, auch vor unheilbarer Krankheit. All das ist gegenwärtig in unserer Zeit. Und dann wünscht man sich doch ein wenig Hoffnung, so ein Licht am Ende des Tunnels. Auch Deutschland schöpft etwas Hoffnung. Die verringerten Fallzahlen der Corona-Infektionen, sie geben Anlass für ein wenig Hoffnung, so die Bundeskanzlerin in den letzten Wochen. Aber es ist längst keine Entwarnung. Wenn Paulus hier sein geistliches Vermächtnis hinterlässt, dann gibt er Timotheus nicht nur ein wenig Hoffnung, sondern dann spricht er von einer ewigen Hoffnung. In den letzten Und in diesem letzten persönlichen Brief an Timotheus, es war sein geistlicher Sohn, so beschreibt er ihn in Vers 1, du mein Sohn. Es kommt daher, weil er durch die Verkündigung des Paulus circa 20 Jahre vorher zum Glauben kam. Er wird jetzt ermutigt von Paulus, an dieser ewigen Hoffnung der Auferstehung Jesu festzuhalten. Die Zeiten, sie hatten sich völlig geändert. Vorbei war im Römischen Reich die Religionsfreiheit und Missionsfreiheit der Christen. Der römische Kaiser Nero hatte die Christen schwer unterdrückt. Christsein beinhaltete jetzt plötzlich Einschränkung, Diskriminierung, Leid, Verfolgung, ja, bis hin zum Tod. Wer mit Jesus leben wollte, der musste auch bereit sein, für Jesus zu leiden und sogar zu sterben. Unbeirrt hatte Paulus das Evangelium verkündigt und er ermutigt Timotheus, dennoch dran zu bleiben, an diesem Glauben der lebendigen Hoffnung. Wir lesen in dem ersten Kapitel, in Kapitel 1, Vers 8 bis 12. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und nicht mein, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Vers 10 geht es dann weiter. Jetzt aber ist es offenbar geworden durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und das ist der Grund, warum Paulus auch sagt in Vers 12 dann, aus diesem Grund erleide ich dies alles. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Was für eine Hoffnung steckt hier in diesem Apostel Paulus. Im Blick auf die Auferstehung Jesu sind wir auch in aussichtslosen Situationen nicht ohne Hoffnung. Und hier dürfen wir uns ganz persönlich auch heute fragen lassen, welche letztendliche Hoffnung haben wir, haben Sie? Jesus sagt einmal, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. In unserem Abschnitt gebraucht Paulus drei Beispiele. Er nennt einmal das Beispiel eines Soldaten, eines Sportlers und eines Landwirts. Und er nimmt dieses Beispiel und versucht deutlich zu machen, was es bedeutet. Wir sollen bereit sein, wie ein Soldat Christi, sich für das Evangelium zu verpflichten, sich mit Leidenschaft und mit Leidensbereitschaft für die gute Nachricht der Auferstehung einzusetzen. Oder wie ein Sportler, ein Athlet, benötigt es Disziplin, es benötigt Ausdauer. Und dabei gelten die Glaubensregeln des Wortes Gottes, sonst wird man disqualifiziert. Und dann dieses Beispiel von dem Landwirt, der mühevoll den Acker bearbeitet, den Samen aussät und dann geduldig auf die Ernte und die Früchte wartet. Ja, ein Landwirt, er erwartet etwas für seine Mühen. Und genau das ist es, was Gott uns heute mit auf den Weg gibt. Der Glaube an Jesus erfordert von uns Christen auch eine Leidensbereitschaft, eine Verpflichtung, sich dem Wort Gottes hinzugeben, geduldig zu sein, aber auch etwas zu erwarten für all die Mühen, die in unserem Leben auf uns zukommen. Ja, Gott lässt es zu, dass Menschen, auch Christen, in Krisenzeiten geraten. Und vielleicht steckst du gerade in so einer Krisenzeit. Du kommst dir vor wie in einem Gefängnis, aussichtslos. Du ringst um Hoffnung und du wünschst dir doch endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Vor kurzem, da las ich ein kleines Heftchen mit der Überschrift Diagnose Hoffnung. Es war ein Lebensbericht einer jungen Mutter, die an Jesus glaubte. Sie musste ihr drittes Kind tot zur Welt bringen. Und während der Schwangerschaft, einige Jahre später, von ihrem vierten Kind, musste die Mutter wegen Brustkrebs operiert werden. Daraufhin diagnostizierten dann die Ärzte bei dem Kind im Mutterleib eine schwere Hirnschädigung, sodass dieses Kind wohl nicht gesund zur Welt kommen würde. Aber wie durch ein Wunder kam der Knabe dann kerngesund auf die Welt. 3 Jahre später erhielt die junge Mutter dann die Nachricht, dass sie unheilbar an Lungenkrebs erkrankt sei. Sie stand vor den Toren der Ewigkeit. Wir fragen uns oft, wie kann Gott so etwas zulassen? Und wir bekommen keine Antwort. Die Mutter schrieb in verschiedenen Briefen und auch in ihrem Buch, das ihr Mann dann später zusammengetragen hat, dann Folgendes. Das waren die dunkelsten Stunden meines Lebens. Da fiel mir, während ich betete, das Bibelwort auf dem Grabkreuz unseres drittes Kindes ein, das vier Jahre zuvor zwar voll entwickelt, aber tot geboren wurde. Und dort stand: Gott selbst, der Vater, hat euch lieb. Wir dachten damals, so schreibt sie weiter, diese Zusage von Jesus könnte eine Hilfe für andere Menschen auf dem Friedhof sein. Nun wurde es die Hilfe für uns selbst. Trotz diesem schweren Leid starb die junge Mutter im Glauben an Jesus, aber in einer vollen Hoffnung und Vorfreude auf die Ewigkeit. Manches können wir nicht verstehen, was Gott zulässt. Und doch schenkt Gott uns eine lebendige Hoffnung. Unser irdisches Leben, das scheint manchmal aussichtslos. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir durch die Auferstehung Jesu eine ewige Hoffnung haben. Manchmal brauchen wir Kraft, solche Zeiten zu ertragen. Manchmal mehr Disziplin oder mehr Geduld, das ist so individuell. Aber der Herr wird jedem von uns die Einsicht dazu geben, so wie Paulus es dem Timotheus schreibt. Aber eins, das darfst auch du nicht vergessen. Im Blick auf die Auferstehung sind wir auch in aussichtslosen Situationen nie ohne Hoffnung. Ach, wie herrlich ist das, was wir erwarten dürfen. Der zweite Gedanke: einsam und doch nie allein. Paulus wurde von vielen Freunden und Weggefährten verlassen. Viele Mitarbeiter aus Asien hatten ihn plötzlich im Stich gelassen. Und man staunt darüber, wie Paulus im 2. Timotheusbrief sehr konkret die Namen und auch den Grund nennt. Ach, da waren 2, die haben sich abgewandt, als es auf einmal ihnen zu heiß und zu brenzlig wurde. Und sie ließen Paulus im Stich. Da waren 2 andere, die sich von der Wahrheit abgewandt hatten. Sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Sie vertraten die Ansicht wohl einer geistlichen Auferstehung und glaubten sich bereits im Reich Gottes zu sein. Und dann war noch Demas, der den Weltlauf wieder lieb gewonnen hatte und Paulus verließ. Und dennoch, so lesen wir in 2. Timotheus 4, kann Paulus am Ende seines Briefes sagen: Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen aber nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Einsam und doch nie allein. Gottes Kinder sind nicht allein, denn Jesus lebt und Jesus ist da. Weder in der Löwengrube noch in einem Gericht, weder im Feuerofen noch im Leid oder im Tod. Einsam und doch nicht allein, das gilt Kindern Gottes. Einsamkeit, ja, das ist manchmal sogar ein Kennzeichen von jemandem, der sehr eng mit Jesus lebt. Auf dem Weg der Jesus-Nachfolge, da ist es manchmal ganz einsam. Wer konsequent seinen Glauben lebt, wer der Welt mit ihren Begierden den Rücken kehrt, der hat nicht immer unbedingt viele Begleiter. Bei Paulus war das ähnlich. Es war noch Onesiphorus, der ihn im Gefängnis besuchte, und eben Timotheus. Und manchmal ist es auch verständlich. Wisst ihr, die Liebe zu Jesus und die konsequente Jesus-Nachfolge, sie führt uns auch in eine Einsamkeit. Scheint etwas paradox zu sein, aber wenn Jesus dich erlöst, dann will Jesus dich ganz exklusiv. Dann will er nicht, dass du dein Leben mit anderen Dingen dieser Welt teilst, die Jesus Konkurrenz machen könnten. Und je mehr du Jesus liebst, wird dir anderes in dieser Welt unwichtig. Ich persönlich glaube, dass die Einsamkeit unserer Zeit, die vielleicht viele von uns erleben, gerade ein großes Liebesangebot Gottes an uns ist. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und jetzt hat er mal alles lahmgelegt, was uns so im Leben wichtig ist, damit wir endlich mal wieder begreifen, worauf es ankommt. Wir haben das Große und Wichtige in unserem Leben klein gemacht. Das Kleine und das Nichtige, das wurde auf einmal so groß für uns. Und darum erinnert Paulus den Timotheus, den rechten Blick zu haben. Wir lesen in Vers 8, wie Paulus sagt: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Darf ich dich fragen, worauf du dich in den letzten Wochen gedanklich ausgerichtet hast? Wohin ging morgens dein erster Blick? Was beschäftigt dich so Wichtiges an deinem Handy und an deinem Smartphone? Der Aktienkurs? Die Fallzahlen der Neuinfizierten oder die Todeszahlen, die an Corona verstorben sind? Die Fußballergebnisse können es nicht sein. Sind es die Influencer, die ihr Leben in Instagram teilen? Oder lässt du Jesus und sein Wort dir ins Gedächtnis rufen? Ach, ich möchte es mir selbst sagen. Schauen wir doch vielmehr das Leben Jesu an, wie er gelebt hat, wie er sich verhalten hat, was seine Meinung zu den Situationen des Lebens und der Zeit war. Man soll ja nun jetzt mindestens 20 oder 30 Sekunden lang die Hände waschen. Kindern sagt man, sie sollen ein Lied singen. Ich habe angefangen, den Psalm 23 zu zitieren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das dauert gerade so 20 Sekunden. Ja. Das ist jetzt nicht gerade ein mystisches Ritual für mich, aber mir ist einfach kein Lied eingefallen und jeden Tag Happy Birthday zu singen beim Händewaschen, das fand ich irgendwie auch komisch. Aber das macht was mit mir. Immer wieder sich bewusst zu machen, der Herr ist da. Lass dir es also nochmal sagen, wenn du gerade einsam und allein bist, gerade jetzt, wo alle Sozialkontakte auf das Minimum reduziert sind. Nutz doch die Zeit, erinnere dich an Christus, an den Auferstandenen. Er lebt, du bist nicht allein. Es gibt so viele Alleinerstehende, so viele Verwitwete. Und in manchen Familien zieht sich jeder in sein Zimmer zurück, sitzt vor dem PC, vorm Fernseher oder vor der Playstation. Fang an, doch mal wieder in der Bibel zu lesen. Fang an, nach Gott zu fragen, zu beten, mit ihm zu reden. Und du wirst erleben, du bist nicht allein. Ganz im Gegenteil. Gott will gerade jetzt dir begegnen, mit dir reden. Da, wo es leise, da, wo es ganz still ist um dich herum, möchte Gott dich in eine tiefe Gemeinschaft mit dir hineinführen. Ein dritter Gedanke, Endzeit und doch Rettungszeit. Paulus schreibt, ihretwegen habe ich Böses erfahren und ich bin jetzt wie ein Verbrecher gefesselt. Doch das Wort Gottes kann nicht in Fesseln liegen. Deshalb ertrage ich das alles für die, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Wir sollten nicht vergessen, dass Gott einen Plan für diese Welt hat. Er ist der Schöpfer und der Erhalter dieser Erde und er bestimmt auch, wann das Geschichtskapitel dieser Erde zu Ende geht. Wir möchten uns vielleicht gegen diesen Gedanken wehren und denken, dass alles so weiterläuft. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott sagt, das Ende wird einmal kommen. Nun, von der Bibel wissen wir, dass gegen Ende der Zeit Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um die Menschen zu retten. So lesen wir es in Hebräer 9, Vers 26. Mit dem ersten Kommen Jesu, mit seiner Kreuzigung, mit seiner Auferstehung, begann also nach der biblischen Heilsgeschichte die Endzeit. Und diese letzte Zeit ist somit bereits seit 2000 Jahren angebrochen. Paulus nennt diese Zeit eine Gnadenzeit. Eine Zeit, in der Menschen zum Glauben an Jesus kommen können, in der Menschen von Gott zur Umkehr gerufen werden. Und in dieser Gnade Gottes, die in Jesus Christus uns geschenkt ist, sollen wir innerlich stark sein. Ja, Paulus sagt seinem Timotheus, erstarke in dieser Gnade, werde darin befähigt, genau das weiterzugeben, dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu retten. Das ist die Botschaft auch von Ostern. Wie will Gott noch mehr Aufmerksamkeit auf sich lenken, wenn nicht durch solche weltumfassenden Ereignisse, wie wir sie heute erleben? Jesus ist der Retter. Er ist die Hoffnung. Er schenkt Vergebung. Er will zerbrochene Herzen heilen. Und er, der Vater, er hat uns lieb. Paulus war zwar angekettet, aber das Wort Gottes, das kann man nicht ketten. Prediger, sie mögen in Quarantäne sein. Gemeindehäuser mögen verschlossen sein. Aber Gottes Wort läuft unaufhörlich über diese Erde. Was habe ich allein in den letzten Wochen an Links und Nachrichten bekommen von Livestreams, von Videopredigten, ob das ehemalige Bibelschüler waren, ob das Pastoren, Gemeindeleiter, Missionare und Missionswerke waren. Gottes Wort läuft unaufhaltsam und es kommt in die Wohnzimmer. Es kommt auf die Bildschirme, auf die PCs und die Handys. Und sie rufen zur Aufnahme und Annahme des Heils auf. Was für eine tolle Möglichkeit. Willst du, dass dieses Ostern 2020 unvergesslich bleibt? Denn ergreif jetzt Jesus Christus als deinen persönlichen Retter. Bring dein Leben mit ihm und vor ihm in Ordnung. Bete zu ihm. Schenk ihm dein Leben. Wer an Jesus glaubt, der ist nicht nur mit ihm gestorben, sondern der fängt an, auch mit ihm zu leben. Ja, und ich möchte diese ganz persönliche Frage stellen. Kennst du Jesus Christus? Hast du eine Glaubensbeziehung mit ihm? Jesus lebt und er lädt dich ein. Hast du Gewissheit des Heils? Oder fürchtest du dich, ob es reicht, in den Himmel zu kommen? Wir leben in den letzten Tagen der Endzeit und die Wiederkunft Jesu Christi steht bald bevor. Und ja, ich höre schon die Stimmen derer, die sagen, das haben die Väter auch schon gesagt. Und ja, das stimmt. Auch sie haben schon oft gesagt. Aber irgendwie haben wir wohl doch nicht gehört. Paulus erduldet alles Leid, weil er will, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen diese Hoffnungsbotschaft der Auferstehung und des ewigen Lebens kennenlernen. Und Gott wartet. Gott geduldet sich. Er schenkt Auszeiten, vielleicht sogar einen Shutdown, zur Besinnung und zur Umkehr. Endzeit ist Rettungszeit. Und vielleicht wird Ostern 2020 der Tag deiner Errettung, wenn du noch nicht Jesus in dein Leben eingelassen hast. Der auferstandene Herr, er lädt ein, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der Ewigkeit und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Dein Leben, wie es auch gerade aussehen mag, vielleicht aussichtslos, aber mit Jesus doch voller Hoffnung. Vielleicht bist du gerade einsam, und doch möchte ich dir sagen, du bist nicht allein, weil der Herr da ist und dich stärkt. Vielleicht ist es die letzte Ruhezeit, die Gott uns schenkt, vielleicht dir schenkt, um dich zu seinem Heil zu rufen. Dann überhör diesen Ruf nicht. Der abschließende und letzte Gedanke, den Paulus hier an Timotheus ausrichtet, ist der Blick auf die Treue Gottes und auf die ewige Herrlichkeit. Viertens, untreu und er bleibt doch treu. Paulus betont in diesem letzten Abschnitt die Glaubwürdigkeit und die Treue des Wortes Gottes. Wir lesen, glaubwürdig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese Worte schenken Timotheus, aber auch uns eine tiefe Gewissheit. Nicht unsere Werke, nicht unser Tun, nicht unsere Leistung und schon gar nicht unsere Treue, sondern allein Gottes Gnade, Gottes Liebe und Gottes Treue ist es, die uns erhält und in der wir diese herrliche Zukunft seiner Herrlichkeit gewiss sein dürfen. Mit Jesus gestorben, ja, das bedeutet, mit all dem, was uns an Schuld und Last von Gott trennt, ihm zu geben. Durch den Tod Jesu haben wir Vergebung. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und mit Jesus gestorben zu sein, das bedeutet auch, mit ihm aufzustehen und auferstanden zu werden, mit ihm in der Herrlichkeit zu leben. Und ja, Gott wird sogar diejenigen belohnen, die Jesus Treue nachgefolgt sind, was auch immer es gekostet hat. Sie werden einen Vorteil in der zukünftigen Welt haben, so können wir lesen. Der Herr wird sie entschädigen. Und wenn wir mit Jesus tot oder gestorben sind, man könnte sagen tot für die Ehre, das Ansehen, den Gewinn und die Begehrlichkeiten dieser Welt. Ja, wenn wir wie Jesus darauf verzichten, dann werden wir umso mehr in der Herrlichkeit beschenkt. Wer hier auf Erden um des Glaubens willen Verzicht leidet oder Nachteile ertragen muss, der wird dadurch nichts verlieren. Ganz im Gegenteil. Paulus sagt, gedenke an Christus, der auferstanden ist aus dem Samen David. Diejenigen, die damals mit David, dem König Israels, in seiner Demütigung gelitten haben, die wurden in der späteren Zeit seiner Erhöhung bevorzugt. So wird es auch mit denen sein, die jetzt mit Jesus, dem Sohn Davids, leiden. Sie werden mit Christus herrschen, wenn er in seinem Reich auf Erden erhöht sein wird. Und dabei verschweigt Paulus nicht den Ernst der Jesus-Nachfolge. Er verleugnet nicht den Ernst des Verleugnens. Wenn wir in unserem Alltag Jesus nicht bekennen oder nicht zu ihm stehen, Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Das hat Jesus schon einmal gesagt in Matthäus 10, Vers 33. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das könnte Angst machen jetzt. Aber es soll aufzeigen, dass ein lässiges Christsein sehr wohl Folgen und Konsequenzen hat. Sicherlich ist zu unterscheiden, ob jemand dem Herrn verleugnet wie Petrus, der aus einer vorschnellen und unüberlegten Situation heraus Jesus sogar dreimal verleugnete. Oder wie Judas, der sehr wohl überlegt, berechnend und gewollt Jesus verraten hatte. Und ganz bestimmt, so werden wir hier in unserem Leben auch an dem Herrn immer wieder schuldig. Aber wir dürfen umkehren. Wir dürfen Jesus um Verzeihung bitten. Wie dankbar bin ich über den Satz in der Bibel, mit dem unser Abschnitt hier endet. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Gott hält sein Wort. Gott hält, was er verspricht. Hier durchbricht Gottes Liebe und Treue alle menschliche Logik, alles menschliche Versagen, auch unser und mein Versagen. Ja, nicht wir sind der Garant für die Rettung, sondern Jesus selbst ist der Garant für meine Erlösung, für mein Heil und für unsere Hoffnung und das ewige Leben. An meinem Sonntagsspaziergang, als ich auf diesem Friedhof war, vergangene Woche, da stand ich vor einem großen Holzkreuz. Darauf stand tief eingraviert: Sei getreu bis in den Tod. Als ich davor stand und dieses Kreuz anschaute, da habe ich mich gefragt, ob ich das je sein kann oder werde, wenn es darauf ankommt. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es. Aber eins weiß ich gewiss. Jesus war es. Er war treu bis in den Tod. Und er war treu für mich und für dich. Ja, Gottes Gnade und Gottes Treue, sie retten uns. Die Auferstehung Jesu ist das Siegel dieser ewigen Hoffnung. Er ist auferstanden. Er lebt. Mit Jesus gestorben ist. Und wer mit Jesus gestorben ist, der wird auch mit ihm leben, selbst wenn er stirbt. Was für eine große, herrliche Osterbotschaft. Und nun liegt es an dir, ja an jedem Einzelnen von uns persönlich, ob diese Hoffnung in Jesus wir ergreifen, uns zu eigen machen oder nicht. Deine Lebenssituation, sie mag irdisch aussichtslos sein, aber denk daran, in Jesus ist sie voller Hoffnung. Vielleicht erlebst du gerade große Einsamkeit. Dann halt im Gedächtnis Jesus, der auferstanden ist. Er lebt. Du bist nicht allein. Er steht dir bei. Wir leben in der letzten Zeit. Jesus kommt wieder. Und noch ruft Gott die Menschen zur Umkehr. Und darum lasst uns auch diese Hoffnung von unserem Herrn Jesus weitersagen. Und wenn wir mit Jesus der Welt gestorben sind, dann werden wir auch mit Jesus in der Herrlichkeit leben, weil er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ach, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese persönliche Auferstehungshoffnung und Gewissheit des Heils haben dürfen. Wenn nicht, dann lade ich Sie ein, dann vertrauen Sie Jesus heute Ihr Leben an. Beten Sie. Geben Sie Jesus Ihr Leben. Bitten Sie um Verzeihung. Lassen Sie sich diese Hoffnung der Ewigkeit, der Herrlichkeit schenken. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Erlösungswerk, für dein Sterben und deine Auferstehung. Ja, du hast uns heute erinnert, dass dich als der Auferstandene uns ins Gedächtnis zu rufen. Ja, du hast uns heute daran erinnert, dich nicht aus dem Blick zu verlieren, dass du der Herr des Lebens bist, der über den Tod triumphiert hat. Wir danken dir für deine Liebe, die uns gerettet hat. Wie sehr wollen wir festhalten an dieser lebendigen Hoffnung, in aller Schwachheit, in aller Begrenztheit. Aber Herr, wir wollen deine Ewigkeit und Herrlichkeit schauen. In dir haben wir Zuversicht und Hoffnung und Trost für unser Leben, ganz gleich wie unterschiedlich schwer auch unsere Lebenssituationen sind. Und du kennst unseren Mangel. Du weißt auch um unsere Sorgen, wo jeder einzelne Zuhörer auch in seiner Beziehung zu dir steht. Und wir danken dir, dass dein Wort nicht gekettet ist, sondern dass es unaufhörlich ausrichtet, wozu du es gesendet hast. Und dass du Menschen zur Umkehr rufst. Lieber Heiland, wir bitten dich, begegne denen, die heute angesprochen waren, aber ihr Herz noch nicht für dich geöffnet haben oder vielleicht kurz davor stehen. Schenk ihnen heute neues und ewiges Leben. Oh, dass sie ergreifen können diese Auferstehungshoffnung. Und mach uns, die wir an dich glauben, zu treuen Nachfolgern. Schenk uns Weisheit in den Entscheidungen unseres Lebens, was wir tun oder was wir lieber lassen sollen. Danke, Herr Jesus, dass es nicht auf unser Tun ankommt, sondern auf das, was du getan hast, auf deine Gnade, die uns immer wieder vergibt. Danke, Herr, dass deine Treue uns festhält und deine Liebe unser Leben mehr und mehr verändert. Amen. Ich darf Sie nun einladen, gemeinsam auf das Lied zu hören oder mitzusingen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Wir können das als Antwort auch auf das singen, was wir gehört haben.
Uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Und du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste stehen.
Sind gefangen in der Welt, halt und was nicht hält, und begreifen nicht, wie groß du bist. Da dass du dich Herr und König nennst und dass du uns kennst, dass dein Plan für uns schon fertig ist.
Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Und du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Wie oft verträumen wir die Zeit und sind nicht bereit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Herr, der du deine Kraft verheißt, füll uns mit dem Geist, lass ihn neu durch unser Leben gehen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Und du willst uns gestalten, uns Geist und nicht allein.
Wir sind am Ende unseres Ostergottesdienstes angekommen und nun bleibt mir nichts weiteres als Danke zu sagen, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn wir möglichst bald wieder unsere Gottesdienste in unseren Gemeindehäusern feiern dürfen. Doch bis dahin wünsche ich Ihnen ein frohes Auferstehungsfest und seien Sie Gott befohlen.